unser Tandem mit Anhänger. Den Anhänger hat unsere Tochter geschenkt gekriegt, dass sie mit uns mitfahren kann.
Ich kann es so sagen, das Schöne für mich am Tandem ist, wir sind gemeinsam draußen unterwegs. Und das ist für mich das, was es schön macht. Ich finde es auch schön, zusammen wandern oder zusammen spazieren, einfach das gemeinsame Unterwegssein. Und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende.
Ich glaube, das ist auch ein Sinnbild für unsere Beziehung. Wir sind da gut miteinander unterwegs und wir sind gut aufeinander abgestimmt und es passt.
Das haben wir jetzt schon 10 Jahre. Ich darf leider nicht vorne sitzen, das ist ein bisschen bitter für mich, aber ich kann hinten immerhin auch ein bisschen entspannter da sitzen zwischendurch. Ich hinten, ja.
Da bin ich sehr dankbar drum, sonst würde es mir Angst machen.
Die Liebe nicht aus dem Auge verlieren.
Ein Podcast über Sehbeeinträchtigung und Partnerschaft im Auftrag des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen, SZ Blind.
Als Jugendliche hat Gabi erfahren, dass ihre Sehfähigkeit Schritt für Schritt abnehmen wird. Der Grund ist eine Erkrankung der Netzhaut, genannt Retinitis pigmentosa, kurz RP. Heute, mit 37 Jahren, gilt sie als blind.
Mit 14 fand ich es einfach mal interessant und das klingt vielleicht für den Hörer seltsam, aber ich fand es wirklich spannend, da in das Unispital zu gehen, all diese großen Maschinen, diese weißen Kittel und so weiter. Das fand ich interessant und dann, glaube ich, so mit etwa 18 wollte ich natürlich Autofahren lernen, wie alle anderen Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und das fand ich dann nicht so toll, weil mein Augenarzt aus natürlich guten Gründen fand, dass das keine gute Idee ist. Und da habe ich echt so das erste Mal das als Einschränkung erlebt, so dass etwas nicht geht, was ich eigentlich will. Und das fand ich also echt doof, einfach mühsam und sehr frustrierend da.
Zwischen ihrem 20. und 30. Lebensjahr ist Gabi erblindet. Ihren Mann Markus hat sie genau in dieser herausfordernden Zeit kennengelernt. Und auch ihren zweiten Lebenspartner JJ, so nennt sie ihren weißen Stock liebevoll. Aber an den musste sie sich erstmal ganz schön gewöhnen.
Irgendwann habe ich Markus davon erzählt, dass es mir schwerfällt, jetzt mit dem einfach so unterwegs zu sein. Und wir waren da, glaube ich, noch gar nicht zusammen. Wir waren aber Nachbarn in der Zeit, in zwei verschiedenen WGs. Und dann hat er gesagt, er wolle JJ kennenlernen. Und das hat bedeutet, dass ich mit Markus und JJ spazieren gehen musste, weil ich ja die Einzige war, die beide kennt. Das war so eigentlich eine sehr humorvolle Art und Weise, wie Markus mit mir bzw. eben mit JJ kontaktet hat, kann man sagen.
Wir waren da in der Kennenlernphase und das war natürlich auch ein Argument, um ein Date mit Gabi zu haben. Und irgendwie schon auch das Merken, okay, für Gabi ist es schwierig, jetzt kommt da dieser Stock in ihr Leben. Und grundsätzlich fand ich dann das auch also doppelt spannend, ja, mit diesem Stock, mit Gabi. Weshalb sollte ich ihr nicht helfen, wenn ich sie ja mag und sowieso gerne mit ihr Zeit verbringe? Also ist so ein Win-Win für mich.
Was Gabi und Markus hier so locker und humorvoll gelungen ist, ist eigentlich harte Arbeit. Eine Sehbeeinträchtigung ist ein heftiger Einschnitt im Leben. Sich damit abzufinden, dass man nur noch wenig oder gar nichts mehr sieht, ist eine Aufgabe, an der Menschen verzweifeln können.
Und zwar nicht nur die nicht sehenden Betroffenen selbst. Ihren sehenden Partnerinnen und Partnern geht es oft ganz ähnlich. Auch für sie kann die Sehbeeinträchtigung zur scheinbar unüberwindbaren Hürde werden, durch die die ganze Beziehung in Frage gestellt wird.
Gleichzeitig sind es genau diese Beziehungen, die extrem wichtig sein können bei der Bewältigung der Krise, die durch ein so einschneidendes Ereignis ausgelöst wird. Wie Paare es schaffen können, mit einer Sehbeeinträchtigung umzugehen, das wollen wir hier klären. Mein Name ist Adalbert Sinjavski.
Und ich heiße Caroline Zombik. Im Auftrag des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen, SZ Blind, haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem, was Paare trennt und was sie vereint, wenn einer von beiden sehbeeinträchtigt ist. Wir orientieren uns dabei an der CELUDI-Studie der Universität Zürich, der Fachhochschule Gesundheit und Soziales der Westschweiz in Lausanne und der Genfer Fachhochschule für Soziale Arbeit. Insgesamt haben die Forschenden mehr als 100 Paare befragt um herauszufinden, welche Auswirkungen hat eine Sehbeeinträchtigung auf Partnerschaften und wie kann eine Partnerschaft dabei helfen, die Krise zu überwinden, die eine Sehbeeinträchtigung auslöst.
Dafür erzählen uns Gabi und Markus ihre Geschichte und die kann wirklich Mut machen.
Ja, ich war mir voll und ganz bewusst, dass ich Gabi heirate, die zunehmend blind wird. Und ja, ich habe mir mal überlegt, also will ich das, kann ich das? Und ich glaube, für mich war so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, die perfekte Frau heiraten möchte und die hätte dann einen Unfall, würde ich mich dann sofort scheiden lassen? Und ich glaube, an dieser Frage, da muss ich, oder konnte ich, durfte ich mir sagen, nein, das möchte ich nicht. Und da habe ich ganz bewusst zu Gabi mit ihren Augen Ja gesagt. Und ich habe das nie bereut.
Außerdem haben wir Heidi und Erich getroffen. Heidi ist von Geburt an sehbeeinträchtigt.
Ich sehe noch Farben. Also ich könnte sie beschreiben, aber wenn sie mir morgen so wieder begegnen würde, dann sehe ich von einer gewissen Distanz, es kommt jemand auf mich zu, aber ich kann nicht sagen, wer es ist.
Ich lernte meine Frau kennen mit 20 Jahren, als sie etwa 20 Jahre alt war und war noch sehr mobil auch dann schon. Und dann hatten wir zum Beispiel viele Wanderungen gemacht in den Bergen, also zum Teil sogar recht massive Wanderungen mit ultimativen Kick manchmal auch. Ja, ja.
Heute sind Heidi und Erich 60 und 68 Jahre alt. Den Beginn ihrer Beziehung schildern sie als Kampf.
Als ich in die Familie von meinem Mann kam, war ich überhaupt nicht erwünscht wegen der Sehbehinderung, weil mein Mann hatte ja die landwirtschaftliche Schule und sein Vater war voll überzeugt, dass er einmal den Hof übernimmt. Davon hätte er aber nie leben können. Eines Tages ging natürlich mein Mann zu ihm und sagte: Vater, ich übernehme den Hof nicht. Ich entscheide mich eben für Heidi. Und sein Vater sprach mit uns etwa 2 Jahre nichts mehr.
Mein Vater war wirklich nicht einverstanden mit dieser Beziehung und so weiter. Und es hat auch einige Geschwister, Brüder und Schwestern unter ihnen, die auch nicht einverstanden waren mit der Beziehung. Heidi und ich haben das einfach durchgezogen dann. Nicht, weil ich jetzt irgendwie verrückt war oder so, sondern ich wollte ja etwas mit Heidi. Wir wollen zusammenbleiben und wollten zusammenbleiben. Dann musste ich einfach Konsequenzen ziehen und dem Vater sagen, du, ich kann einfach nicht hier zu Hause bleiben mehr, ich gehe jetzt und fertig, oder?
Von Beginn an wurde die Beziehung von Heidi und Erich also auf die Probe gestellt und musste Druck von außen aushalten, sich anderen Menschen entgegenstemmen. Dr. Mirjam Kessler ist Einzel- und Paartherapeutin, hat einen Lehrauftrag an der Universität Zürich und an der Selody-Studie mitgearbeitet. Sie weiß, dass externe Stressfaktoren wie die Ablehnung von außen Paare oft besonders zusammenschweißen.
Also eigentlich ist es ja etwas, was wir auch in der Forschung, was wir begrüßen, wenn das Paar so ein Konzept hat von wir gegen den Rest der Welt. Es ist unsere gemeinsame Erkrankung, wir schaffen das miteinander. Gefährlich wird es tatsächlich dann, wenn es dann wie wir gegen den Rest der Welt, dann ist sozusagen die ganze Welt ist der Feind. Und dann kann es sein, dass ein Paar sich viel zu sehr auch zurückzieht. Und das kann dann auch wieder schädlich sein, weil ja dieser Anschluss ja für uns eigentlich sehr wichtig ist. Und deswegen ist so ein bisschen mehr, wie können wir gemeinsam in dieser Welt auch bestehen und nicht, wie können wir gemeinsam gegen den Rest der Welt.
Wie schwierig dieser Balanceakt ist, zusammenzuhalten, ohne sich nach außen zu isolieren, das erfahren auch Markus und Gabi immer wieder.
Wenn wir irgendwo mit Menschen in Kontakt kommen, die uns noch nicht kennen. Das erste Thema ist immer, wie ist denn das mit den Augen? Und da merke ich, ich verdrehe langsam die Augen, ich kenne die Geschichte, ich habe keine Lust mehr, dass nur das Thema ist, dass wir uns immer wieder neu erklären müssen. Gegen außen, da sind die Herausforderungen.
Wir fallen auf, wenn wir unterwegs sind mit Hund und Stock und Kind und Mann und Hunde. Gepäck am besten noch, wenn wir irgendwie in die Ferien fahren oder so. Also wir fallen auf und so dieses Ausgesetztsein, diesem Public Viewing, das macht dann auch, dass die Leute ja fragen. Und da finde ich es manchmal einfach ein bisschen grenzüberschreitend.
Auch die Jobsuche war ein Hindernislauf für Gabi. Sie ist sich sicher, dass es Arbeitgeber gab, die sie nur wegen ihrer Sehbeeinträchtigung abgelehnt haben. Seit 2 Jahren sind Gabi und Markus außerdem Eltern einer Tochter. Eine neue Herausforderung und neuer Druck von außen.
Mit einem Kind bist du immer wieder konfrontiert mit deiner Sehbehinderung oder mit deiner Blindheit. Sonst kannst du dir vielleicht einen Alltag so einrichten, dass du es selber nicht mehr merkst. Aber sobald ein Kind da ist, oder zum Beispiel jetzt, wenn ich auf einen Spielplatz gehe und unsere Tochter schlägt irgendein anderes Kind, ich sehe das ja nicht. Also darf jetzt die andere Mama mein Kind rügen oder darf jemand meiner Tochter die Nase putzen, ohne mich zu fragen? Das kann ich ja alles wie nicht so überprüfen. Wie kommuniziere ich das den anderen Müttern? Oder, also es sind ja sehr viele Fragezeichen. Geht das, Mutter und blind und so? Ich finde das, finde ich so Prozesse, die finde ich immer noch anstrengend.
Bei Heidi kommt seit einigen Jahren zur Sehbeeinträchtigung auch noch eine Hörbeeinträchtigung dazu. Durch diese zusätzliche Hürde fühlt sie sich noch häufiger im gesellschaftlichen Abseits.
Bin ich zum Beispiel mit dem Blindenverband unterwegs, wenn ich nicht gerade meine Helfer habe, dann irgendwie ja, fühle ich mich dann fast auf der Seite oder einsam oder einige Kolleginnen, die sprechen schon mit mir. Aber wenn ich dann sage, ja, ich habe dich nicht verstanden, sagen sie es vielleicht nochmals. Und wenn ich nochmals sage, ich habe dich nicht verstanden, dann laufen sie davon.
So viele Orte, gesellschaftliche Zusammenhänge und Situationen, in denen Menschen mit Seh- oder Hörsehbeeinträchtigung Ausgrenzung erfahren, sich anders behandelt fühlen und mit Ablehnung umgehen müssen. Das ist nicht nur eine große Herausforderung für die sehbeeinträchtigte Person, sondern auch für ihren Partner oder die Partnerin, weiß Paartherapeutin Mirjam Kessler.
Weil wir Menschen sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir Anschluss haben. Das hat unser Überleben eigentlich gesichert. Und deswegen reagieren wir auch sehr, sehr sensibel und dünnhäutig auf Zurückweisung oder auf Ausgrenzung. Und deswegen sind das ganz große Stressoren, die von außerhalb in die Partnerschaft dann reinkommen können.
Professor Dr. Guy Bodenmann unterscheidet 2 Arten von Stress, die auf Paarbeziehungen einwirken können. Den gerade beschriebenen externen, also den von außen kommenden, und den internen. Bodenmann ist Professor für klinische Psychologie an der Universität Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt ist Stress und Stressbewältigung bei Paaren. Und er ist einer der Leiter der CELODI-Studie. Ihm ist es wichtig, das Augenmerk auch auf die 2. Form von Stress zu legen, den internen Stress.
Bei internen Stress ist Stress, der innerhalb des Paares entsteht und zum einen natürlich durch Meinungsverschiedenheiten, durch unterschiedliche Ziele, Bedürfnisse oder eben auch jetzt im Fall der CELODI-Studie eben aufgrund einer Beeinträchtigung, einer Krankheit oder eben einer Behinderung, die sich eben bei einem der beiden Partnerinnen und Partner hier einschlägt.
Ganz besonders groß ist dieser Stress für ein Paar, wenn die Sehbeeinträchtigung im Laufe der Beziehung auftritt. Die Diagnose blind kann einen ganzen Lebensplan von 2 Menschen komplett durcheinander werfen.
Das heißt, das Paar hatte so seinen Lebensstil gefunden, war so in seinem Alltagstrott drin und plötzlich passiert eine dermaßen gravierende, einschneidende Erfahrung und das hat natürlich jetzt Auswirkungen so auf das Erleben beider, auf die Psyche zum einen eben, auf das Befinden der beiden, aber natürlich auch auf die Rollenverteilung, auf die Kommunikation des Paares, aber auch auf die Sexualität des Paares, also praktisch alle Bereiche des Paares werden hier tangiert. Und das ist eben besonders schlimm, weil es eben ein paar interner Stress ist.
Genau, solch eine große Veränderung kann natürlich wirklich auch eine riesige Krise in beiden Partnern auslösen. Es muss wirklich nochmals alles neu ausgehandelt werden. Die Abhängigkeiten verändern sich eben auch nochmals und funktionierende Muster, die eigentlich eingespielt sind, es muss alles neu überdenkt werden. Das heißt, dass man wirklich miteinander neu verhandeln muss, wie soll unsere Abhängigkeit gehen, wie soll unsere Nähe Distanz sein, wie wollen wir die Aufgaben aufteilen, falls Kinder vorhanden sind, wie wollen wir das mit den Kindern handhaben, wie wollen wir nach außen kommunizieren, wie wollen wir unser soziales Leben aufrechterhalten, wie sieht es mit der Freizeit aus, mit Beschäftigungen, was sind unsere gemeinsamen Hobbys, was sind unsere individuellen Hobbys.
Dass Hindernisse im Alltag auf sie zukommen würden, war Gabi und Markus von Anfang an bewusst. Denn als sie zusammengekommen sind, war Gabis Diagnose schon klar. Trotzdem berichtet das junge Paar von Situationen, in denen viele eingespielte Muster plötzlich nicht mehr funktionieren.
Ganz besonders in den Ferien. Ich sage immer, das stimmt natürlich fachlich nicht, aber ich sage immer nach 3 Tagen, ich habe meine 3-Tages-Depression in den Ferien, weil Ferien heißt für mich nicht einfach Entspannung pur, sondern Stress pur, weil alles neu ist, die ganze Umgebung, ich kann nichts selber machen, ich kenne die Umgebung nicht, das heißt, Markus muss alles, im besten Fall kann ich abwaschen, das geht dann noch so in der Ferienwohnung oder so. Aber irgendwie mal schnell zum Bäcker oder zum Spielplatz mit unserer Tochter. Also nichts geht. Und da wird es mir so richtig, richtig bewusst. Und das macht mich echt traurig und es nervt mich unglaublich. Und dann muss ich dann schnell eine Stunde heulen oder so. Und das ist ein Frust. Und ich bin sehr gerne selbstständig eben. Und dann, glaube ich, ist das einfach so, da kommt es einfach so zusammen. Das geht nicht.
Das Gefühl, über das Gabi da spricht, erklärt Psychologe Guy Bodenmann so.
Es geht ja um diese Abhängigkeit. Also normalerweise haben wir ja diese egalitären Beziehungen. Das heißt, beide tragen bei, beide sind gleichwertig unterwegs, mehr oder weniger. Und sobald jetzt eben eine solche Beeinträchtigung hier auftritt, wird diese Person automatisch jetzt in eine Abhängigkeit von der anderen Person getrieben. Aber sobald etwas Unbekanntes, Ungewohntes, Neues dazukommt, dann kommt diese Abhängigkeit wieder ins Spiel. Und eben diese Rollenverteilung, die sich dadurch eigentlich auch ein Stück weit dann etabliert. Also ich bin die abhängige Person, die andere ist die gebende Person. Und was wir eigentlich möchten, ist eben normalerweise ist halt Nehmen und Geben immer verbunden.
Für das ältere Paar, Heidi und Erich, ist es die Hörbeeinträchtigung, die vieles durcheinandergebracht hat. Dass Heidi nur sehr wenig sieht, das war ein längst bewältigter Bestandteil ihrer Beziehung. Als nun aber ihr Hörvermögen abgenommen hat, stellte das beide vor neue Herausforderungen.
Ja, es war einerseits vielleicht die Angst, was kommt auf mich zu, wenn ich dann mit Hörgeräten herumspaziere. Die Leute reagieren dann komisch. Oder auch zum Teil auch der Stolz. Auch noch. Ja, wenn es wirklich mit Sehbehinderung zu tun hat, dann ist es mir egal, den Leuten zu sagen, ja, jetzt sehe ich das nicht mehr oder so. Ja, das gehört einfach zu mir. Heute gehört das Schlechthören eigentlich auch zu mir. Aber dort zumal, ich hatte schon vorher mit sehhörbehinderten Kolleginnen, Kollegen etwas Kontakt. Aber ich habe dann immer so wahrgenommen, dass diese Leute doch vielfach, nicht immer, aber vielfach so auf der Seite sind und nicht ja, voll im Blindenwesen integriert.
Das war eine Zeit, da hatte ich eigentlich sehr Mühe damit. Ich weiß eigentlich nicht, es war einfach alles anders. Ich musste lernen, dass ich halt alles vielleicht 2-3 Mal sagen musste, oder? Das kann manchmal schon nerven. Aber jetzt ist das alles in Ordnung wieder. Also so im Kollegenkreis zum Beispiel, da hat mir jemand gesagt, jetzt hättest du eigentlich Gelegenheit, eine andere Beziehung aufzunehmen mit einer anderen Person. Und ich habe meine Frau geheiratet, ich habe ja gesagt zu ihr, ob es schlecht geht oder gut, wir gehören zusammen.
Die eine Person empfindet sich eben als nutzlos, als schwierig, als Bürde für den anderen, braucht aber diese Unterstützung und die andere Person, die fühlt sich natürlich immer muss ich geben, immer bin ich die Person, die ertragen muss, die eben alles wieder organisieren muss.
Doch nicht jeder empfindet das sofort als Last. Manche Partnerinnen und Partner sind sogar sehr in der Versuchung, zum allumfassenden Problemlöser zu werden und geraten dabei in die Gefahr, sich selbst für die andere Person aufzugeben, weiß Paartherapeutin Mirjam Kessler.
Gerade wenn man als Partner, Partnerin ausgeprägtes Helfersyndrom hat und wenn man sich dann so stark engagiert, dass man dann selber irgendwann auch so belastet ist, dass man nicht mehr kann, dann ist eigentlich beide nicht mehr geholfen.
Erich macht es anders. Er fordert Heidi heraus, selbstständig zu sein. Immer wieder geht er mit ihr Wege ab, die sie im Alltag laufen muss. Am Bahnhof zum Beispiel oder den Weg zum Einkaufen, damit sie es nach einiger Zeit allein schaffen kann.
Also ich bin ein Menschentyp, der eigentlich vom Grundsatz ausgeht für Hilfe zur Selbsthilfe. Ich zeige ihr die Wege und wenn ich selber merke, das würde gehen, dass sie das alleine machen könnte, dann sage ich ihr das. Und dann machen wir aber zusammen ab. Wir treffen uns dort oder dort. Ich sage ihr wo und sie weiß dann den Ort. Und wenn sie kommt, oder, dann ist das gut, dann habe ich Freude. Und sonst muss ich halt schauen, wo sie ist, oder?
Ja, am Anfang schon recht hart und brutal. Aber heute bin ich sehr froh, weil ich habe viel mehr Selbstwertgefühl, oder? Und kann auch selber sagen, also spontan, ja, jetzt gehe ich einmal spazieren und laufe irgendwo herum. Plötzlich sehe ich dann wieder das und das, wo ich wieder weiß, ja, da bin ich. Oder das hätte ich früher zum Beispiel nie gemacht.
Gabi braucht so einen Schubs von ihrem Partner nicht so dringend. Sie schubst sich oft selbst.
Es ist vielleicht besonders wichtig, dass ich immer wieder Orte habe, wo ich mich selber bestätigt auch bekomme. Also, dass ich zum Beispiel arbeiten kann, dass ich eben Dinge alleine machen kann. Das stärkt mich immer wieder auch in meiner Selbstständigkeit. Weil ich glaube, die Gefahr ist schon, wenn man blind ist oder sehbehindert, dass so der Radius immer kleiner wird, dass man vielleicht sich selber auch immer weniger zutraut und das irgendwie so die Selbstwirksamkeit schrumpft. Und ich glaube, da hilft es schon, wenn ich auch mich manchmal wieder schubse in so eine Situation, wo ich selber muss, also ja, selber müssen, aber auch selber können.
Was beide Paare gemeinsam haben? Die recht große Selbstständigkeit ihrer nicht sehenden Partnerinnen gibt den beiden Männern wiederum Raum für sich.
Denn so wichtig das partnerschaftliche Miteinander gerade in Krisensituationen ist, beide Partner müssen auch die Chance bekommen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Die Krise auch getrennt vom anderen zu verarbeiten. Das geht aus der Befragung der Paare in der Celodi-Studie hervor und davon erzählt auch Heidi.
Ich hatte eigentlich schon immer meine Hobbys, oder wie Schach und so. Ich gehe mit den anderen Blindenorganisationen fort und dann kann ich am Abend heimkommen, erzählen, was ich erlebt habe. Mein Mann auch mit seinen Kollegen ab und zu. Also ich habe meine Freiheit. Und er kann dann in dieser Zeit auch etwas unternehmen, wo ihm Freude macht. Aneinander festhalten, das muss ich nicht haben, das möchte ich gar nicht.
Und wenn wir das immer zusammen würden machen, alles, dann wäre wahrscheinlich unsere Beziehung schon lange in Brüche gegangen, würde ich jetzt behaupten. So.
Was ich wichtig finde, ist ja, dass Markus nicht der Held meines Lebens ist, der all meine Bedürfnisse stillen muss. Es gibt ja auch Freundinnen, es gibt auch andere Familienmitglieder und so weiter, mit denen ich gerne Dinge unternehme.
Ich habe eine Männergruppe, wo wir uns als Männer treffen. Gabi hat eine Gruppe. Wir machen nicht alles gemeinsam. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Oder wenn Gabi mit dem Hund am Spazieren ist, da habe ich meine halbe Stunde, die habe ich für mich. Und das also genieße ich, das brauche ich, das tut uns gut. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man diese Zeit auch ohne einander hat.
Selbstständigkeit erhalten und Lösungen für Probleme finden, das funktioniert besser, wenn beide Partner die Beeinträchtigung als Teil ihres Lebens akzeptieren können. Und diese Akzeptanz, die muss auch in immer neuen Lebenssituationen neu geschaffen werden.
Gabi spürt das besonders schmerzlich in ihrem neuen Lebensabschnitt als Mutter.
Unsere Tochter will immer wissen, welche Farbe hat der Pulli zum Beispiel. Ja, da, was sage ich ihr, oder? Oder dann hüpft sie oder sie zeigt auf irgendein Bild und sagt, Mami, was ist das? Oder da bin ich immer wieder konfrontiert mit meinen Grenzen und Das geht ja dann weiter in der Schule, am Besuchsmorgen. Ja, super, die blinde Mutter kommt, die sieht ja nichts. Oder, keine Ahnung, wenn sie Fußball spielen will, Turniere. Ich sehe ja nicht mal, ob sie das Tor schießt oder was. Also ja, ich glaube, das geht ja dann immer so weiter. Das ist nicht unbedingt der einfachere Weg, wenn es jetzt da um die Verarbeitung der Behinderung geht. Aber ich glaube, es ist ja eigentlich auch gesund, sich immer wieder bewusst zu machen, dass ich Grenzen habe, also jetzt bei mir auch ganz offensichtlich oder vom Sehen, und wie da auch immer wieder Frieden schließen muss irgendwie mit der Situation.
Ja, das ist eine Riesenfähigkeit von dieser Frau, weil ich muss schauen, wie kann ich damit umgehen. Und wenn es dann möglich ist, zu einer Akzeptanz zu kommen, dann ist man auch viel eher bereit, an sich selber auch zu arbeiten, mit sich selber auch gewisse Emotionen zu bewältigen. Und das ist eigentlich genau das Ziel, dass man dorthin kommt, dass man sagen kann, okay, das bin ich habe diese Beeinträchtigung, aber hey, ich kann damit umgehen und ich habe dies und diese Möglichkeiten, was ich machen kann.
Vor allem zu Beginn einer Sehbeeinträchtigung ist das ein Kraftakt. Betroffene müssen ganz neu auf ihr Leben schauen. Was geht, was geht nicht? Partnerinnen und Partner können dabei eine große Unterstützung sein. Aber zunächst müssen auch sie die Sehbeeinträchtigung der anderen Person akzeptieren und damit zu leben versuchen. Erst dann können beide aushandeln, wie eine Beziehung auf Augenhöhe geführt werden kann.
Je länger man mit dieser Sehbeeinträchtigung lebt, desto mehr kann man sich auch arrangieren, desto mehr findet man auch Möglichkeiten, eben das zu kompensieren oder auch ein Stück weit eben zu bewältigen. Es sind einfach gewisse Bereiche, die man jetzt nicht mehr kann, aber es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man ja weiterhin voll funktionsfähig ist und man auch voll mithelfen und mitdenken und mithandeln kann und dass es am Schluss wieder ein neues Gleichgewicht gibt, das eben hier wiederum diese einigermaßen egalitäre Rollenverteilung auch gewährleistet ist.
Der Co-Leiter der Celodie-Studie erklärt, wie Paare das erreichen können. Eigentlich keine Überraschung, miteinander reden ist der Schlüssel.
Beide müssen sich mitteilen, müssen sagen, schau mal, also das ist jetzt für mich so und das ist schwierig für mich und so weiter und so fort. Und eben wichtig ist es, dass beide tun. Man hat ja ganz häufig diese Tendenz, ja, die Person mit der Beeinträchtigung, der muss man jetzt Unterstützung geben, die darf ich nicht auch noch belassen durch meinen Kram. Auch eben zu realisieren, auch die Person ohne Beeinträchtigung, die hat ja auch ganz viel Stress und ganz viele Dinge, die sie belasten und dass sie eben auch sagt, du, schau mal, heute geht es mir nicht so gut. Das ist ganz wichtig, weil damit bleibt auch dieses Austausch, theoretische Moment eben das Stehen.
Ich kam auch schon heim, oder? Und dachte, ach, jetzt muss er dieser Mist nicht noch hören und so. Aber was auch immer und wie auch immer komme ich zur Tür rein und dann schaut er mich an und sagt, ist etwas nicht gut? Er sieht das, obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. Und dann erzähle ich ihm halt, ja, das und das ist wieder vorgefallen. Und dann ja, sprechen wir darüber. Und dann ist aber meistens eigentlich dann wieder gut.
Also wir versuchen immer, wenn irgendwelche Probleme sind, im Gespräch miteinander, dass wir den Weg finden zusammen. Immer im Gespräch. Und das ist ja auch eine schwierige Sache, immer im Gespräch bleiben und immer ja, eingehen können auf Sachen, also auch Sachen, die einem vielleicht Mühe macht, oder? Aber die Mühe, die geht ja nicht weg dann. Wir müssen doch das Problem lösen dann miteinander, wenn es ein Problem ist, oder?
Ich glaube, wir sprechen echt über alles, würde ich jetzt mal sagen. Da ist die Blindheit ein Thema. Aber ich glaube, wir haben eine sehr offene Kommunikation und ich würde auch sagen, eine gute Kommunikation. Ich glaube, wir haben gelernt, miteinander zu sprechen.
Also ja, das wäre Höchststrafe, wenn wir nicht miteinander sprechen dürften. Also es ist uns inzwischen, würde ich sagen, auch ein großes Bedürfnis für uns, dass wir austauschen können.
In der Kommunikation zu begreifen, okay, der andere ist wirklich anders. Und ich glaube, das hat nichts mit den Augen zu tun, aber ist essentiell für eine Beziehung.
Der andere ist wirklich anders. Ja, und dann? Er oder sie hat andere Bedürfnisse, Sorgen, Wünsche und Eigenheiten. Und manche davon funktionieren vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gut im Zusammenspiel mit dem Partner oder der Partnerin. dann ist das sogenannte Commitment gefragt.
Das ist diese Bereitschaft, dass sie sich einlassen, voll einlassen auf den anderen Menschen. Das ist insgesamt natürlich eine Grundprämisse für funktionierende Partnerschaften. Es ist immer dieses, wie bereit bin ich mich zu engagieren, zu investieren in diese Beziehung. Und das wird natürlich jetzt mal vor dem Hintergrund dieser Sehbeeinträchtigung natürlich noch was in einem anderen Licht gesehen. Das heißt, jetzt wird das Commitment ein Stück weit strapaziert.
Wie wird der Alltag geregelt? Wie werden Aufgaben fair verteilt, wenn eine Person bestimmte Aufgaben gar nicht übernehmen kann? Welche gemeinsamen Freizeitaktivitäten findet man, wenn viele ohne Sehvermögen gar nicht klappen? Wie viel Nähe und wie viel Abstand brauchen beide Partner? Bei der Suche nach Lösungen braucht es Kreativität.
Ja, also grundsätzlich, wir sind ja ganz oft, wenn wir nach Lösungen suchen, sind wir teilweise sehr eingeschränkt, weil wir immer wieder das versuchen zu machen, was wir schon vorher gemacht haben. Und dort kann es wirklich mal wichtig sein, beispielsweise wie bei einem Brainstorming, dass alle mal einfach hineinwerfen, was könnten mögliche Lösungsvorschläge sein, wo dann auch wirklich Themen eingebracht werden, die auf den ersten Blick völlig nicht realistisch und humorvoll vielleicht auch sind. Aber vielleicht in einem zweiten Blick kann es dann trotzdem sein, dass dahinter was sein könnte, was man doch vielleicht mal ausprobieren möchte und dann vielleicht eine kreative Lösung für ein Problem sein kann, das man vorher halt noch nicht ausprobiert hat.
Das Tandem von Gabi und Markus ist so eine Lösung. Damit können sie gemeinsame Ausflüge genießen. Und was von außen betrachtet vielleicht überraschend ist, Gabi fährt hinten nicht nur mit Markus mit, sondern sie gibt sogar das Tempo vor.
Wir durften bei Freunden mal das Tandem testen, bevor wir uns selber eins gekauft haben. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Gabi, als wir da ein bisschen fuhren, Gabi sagte uns, ah, schneller, schneller.
Also ich trampel sehr gerne hinten drauf. Ich glaube, ich muss mehr aufpassen, dass ich dann mich nicht verausgabe. Ja, eben vom Typ her würde ich wahrscheinlich strampeln mit 120%.
Und auch für andere gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit braucht es nur ein bisschen Kreativität, dass sie für Sehende und Nichtsehende gleichermaßen funktionieren.
Was ich immer wieder schätze, ist, wenn wir irgendwo sind, erklärt mein Mann automatisch, jetzt siehst du das und das und jetzt gehen wir so und so. Dann weiß ich, wo ich, ja, überall bin und so, und kann ja dann auch meinen Kolleginnen und Kollegen erzählen, wo ich überhaupt war, oder?
Und ich habe dann festgestellt, dass sie gerne zum Beispiel in die Kirchen geht. Die Kirchen anschauen, das mache ich auch gerne. Und das ist für mich sehr positiv auch, oder? Dass sie das auch gerne macht. Wir sehen einfach viele schöne Sachen und da bin ich froh, dass sie da auch mitmacht.
Wir schauen zum Beispiel viel Hörfilme. Und das ist super, Markus mag das auch. Ich staune immer, wie offen er auch für ganz viele Dinge ist. Oder wir waren da mal in einer eben Kunstausstellung für Menschen, also für blinde Menschen, eine Führung, Monet-Bilder. Und das war grandios. Und da staune ich und freue mich einfach immer wieder darüber, dass Markus das mitmacht. Also ich meine, er könnte auch sagen, interessiert mich nicht. Vielleicht auch in solchen Angeboten, die spezifisch jetzt für Menschen mit Sehbehinderung sind, da ist mir das nochmals noch bewusster geworden, eben dass Markus da sehr offen, ja, für ganz viel ist.
Doch auch wenn das Zusammenleben als Paar eingespielt ist, gibt es sie trotzdem immer noch. Diese Momente, in denen der Verlust des Sehvermögens einfach nur traurig macht.
Wir waren vielleicht vor 5 Jahren oder so ein paar Wochenende, so ein Seminar war das, zu Paarthemen. Und da war eine Übung, dass man sich in die Augen schaut. Und das war wirklich, also für mich war es einfach sehr, sehr traurig, so zu merken, wir können uns nicht in die Augen schauen. Und das klingt vielleicht banal, aber das ist so eine tiefe Begegnung, die passieren kann, wenn man sich ganz bewusst in die Augen schaut. Ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich so diese Trauer auch gespürt. Eben das ist nicht möglich.
In dieser Situation, das war für mich auch ein sehr trauriger Moment. Da wurde es mir sehr bewusst, dass uns da etwas fehlt, Das wird das nicht haben, ja.
Da kommt Enttäuschung hoch, da kommt Traurigkeit hoch, da kommt Verzweiflung hoch, da kommt Resignation hoch oder was auch immer. Und mit denen auch umzugehen, ist eine ganz wichtige Größe. Und das heißt, damit das überhaupt auch gelingen kann, dass eben der Partner, die Partnerin auch richtig unterstützen kann, angemessen, passend unterstützen kann, muss es kommuniziert werden.
Ich glaube, wir haben unseren in Anführungszeichen Augenkontakt über den Händedruck. Also wenn wir uns an den Händen halten, ich glaube, da merken wir sehr schnell sehr viel, wie es uns geht. Ein Ich liebe dich, wenn wir miteinander aus dem Haus gehen, ich glaube, das sagen wir uns auch über Händedruck.
Manchmal ist es auch nur schon, ja, es sind meistens Impulse, würde ich sagen, mit den Händen. Oder also ich meine, man kann auch mit den Händen noch so, was auch nicht, mit dem Daumen noch ein bisschen streicheln oder so, ist anders, als wenn man einfach stark zupackt oder so. Also man spürt ja auch die Spannung in der Hand oder so. Ich finde, da lesen wir schon sehr viel auch, wie eben, oh, der ist nicht gut drauf oder, oder heute schon oder was auch immer. Ich finde, man kann da schon viel ablesen auch.
Eine Sehbeeinträchtigung akzeptieren, sich an die Lebenssituation anpassen und auf die Bedürfnisse des anderen einlassen, kreative Lösungen suchen und finden. All das also funktioniert nur im Gespräch miteinander. Sich dabei Unterstützung, beispielsweise von Therapeutinnen und Therapeuten zu suchen, ist vielen fremd. Dabei kann das eine wichtige Hilfe sein. Schließlich stehen beide Partner vor einer Aufgabe, die für jeden noch so starken Menschen eine gigantische Herausforderung darstellt, weiß Mirjam Kessler.
Wenn es Veränderungen gibt oder starke Veränderungen, dann kann es einfach auch gut sein, das Thema nochmals zu besprechen, weil es ja auch viele Emotionen geben kann, die aufkommen können und es auch manchmal hilfreich sein kann, wenn das auch alles nochmals normalisiert wird. Es ist okay, wütend zu sein, es ist okay, enttäuscht zu sein. Was brauchen Sie, um damit jetzt auch besser umgehen zu können? Das heißt, wir gehen als Therapeuten nicht davon aus, dass alle Personen, die eine Beeinträchtigung haben, auch eine psychische Unterstützung brauchen. Aber Schwierigkeiten, die aufkommen können, können dadurch auch nochmals einfach auch bewältigt werden.
Da braucht es effektiv noch ganz viel Arbeit in diese Richtung, dass man das loslöst nur von dieser individuellen Sicht, eben hin zu einer Sicht, wo die betroffenen Personen, die alle mit dieser Beeinträchtigung eben hier auch dann ja, zu tun haben, dann auch einbezieht, auch deren Standpunkt zieht, die auch eben in Gespräche regelmäßig einbindet, auch denen ein Forum gibt, eben sich auszudrücken, auch mitzuteilen, was das mit ihnen macht, wie sie damit klarkommen und sie auch stärkt, weil dieses Wir ist ja nur dann stark, wenn beide gestärkt werden.
Gabi und Markus haben ihren Weg miteinander gefunden. Umwege, Schlaglöcher, Berg- und Talfahrten bewältigen sie gemeinsam. Und so seltsam es klingen mag, ohne diese Hindernisse hätte Gabi mit ihrer Energie und ihrem Tempo im Leben ihren Mann möglicherweise sogar schon längst abgehängt.
Ich sehend bin etwa 100 Kilometer schneller als Markus. Also so, was ich alles machen will und wozu ich Lust habe und was ich plane und so weiter. Ich glaube, wenn ich sehen würde, dann würde ich ihn dauernd überfahren.
Ich würde da echt einfach noch ergänzen. Ich bin feste Überzeugung, dass wir vermutlich nicht verheiratet wären, wenn Gabi sehen würde. Der Geschwindigkeitsunterschied wäre zu groß, aber es wäre schade, wenn wir nicht verheiratet wären.
Heidi und Erich, die so viele Hürden nehmen mussten, angefangen bei der Ablehnung, die ihnen durch Erichs Familie widerfahren ist, bis hin zu Heidis zusätzlicher Hörbeeinträchtigung, auch sie sind sich sicher, ihre Partnerschaft ist all das wert.
Als wir mal wussten, wie was, auf was müssen wir jetzt schauen, gegenseitig natürlich, dann denke ich, hat das uns schon näher gebracht. Ja.
Also ich fühle mich zusammengeschweißt mit meiner Frau. Ich kann einfach vorweg sagen, ich gehe mit ihr den Rest meines Weges, kann ich jetzt sagen. Das wissen wir ja nicht, wann das dann zum letzten Mal ist. Aber wir werden den Weg so gehen, wie wir vereinbart haben miteinander.
Die Liebe nicht aus dem Auge verlieren.
Ein Podcast über Sehbeeinträchtigung und Partnerschaft. von Adalbert Sinjavski
und Caroline Zombik im Auftrag des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZ Blind.
Angelehnt an CELODI, eine Studie der Universität Zürich, der Fachhochschule Gesundheit und Soziales der Westschweiz in Lausanne und der Genfer Fachhochschule für Soziale Arbeit aus dem Jahr 2021.
Untersucht wurden die Auswirkungen einer Sehbeeinträchtigung auf die Partnerschaft und partnerschaftliche Ressourcen zu deren Bewältigung.
Der SZ Blind dankt folgenden Sponsoren. Sie haben die Durchführung dieser Studie ermöglicht.
Accentus, Margret Staubfonds, Zürich.
Association pour le bien des aveugles ABA, Genève.
Blinden- und Behindertenzentrum Bern.
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, EBGB, Bern.
Irides, Blindenheim, Basel.
Lotterie Romande, Lausanne.
Mehr Informationen über CELODI gibt es auf der Seite www.szblind.ch/CELODI.